Tu, was auch immer du willst, Herr. Ein herausforderndes Lied. Wir schaffen Raum für dich. Und dazu dienen die ganzen Lieder, die wir singen, einem Gottesdienst, die Moderation, die Gebete, die Predigt, das Abendmahl. Raum schaffen für Jesus. Und er kann reden zu mir, zu dir, zu uns. Ja, ich bin bereit dafür, dass du zu mir redest. Vielleicht hast du was bereit für mich heute Morgen, was ich verändern soll, was mir gut tut. Etwas, wo ich Trost brauche, Hilfe brauche. Schaff Raum für ihn. Anfang des Jahres haben wir als Gemeindeleitung uns in einer Klausur getroffen, haben überlegt, was könnte für uns als Gemeinde so dran sein. Viel gebetet für die Gemeinde und hatten so den Impuls, Begeisterung. Begeisterung für Jesus. Und das hat uns geprägt, so im Nachdenken. Und ich habe mir überlegt, ich würde gerne auch eine kleine Predigtreihe dazu machen, zum Thema Begeisterung für Jesus. Wie kann sowas aussehen? Können wir als Gemeindeleitung dich begeistern? Kann ich als Pastor dich begeistern für Jesus? Das kann nur Gott. Nur Gott kann dich ansprechen im tiefsten Inneren und dich für Christus begeistern. Das kann man nicht einfach verordnen, befehlen oder so. Wenn, es ist ein geistlicher Prozess, der dann passiert. Begeisterung für Jesus, manche würden vielleicht sagen, Jesus mehr lieben, Jesus mehr entdecken, mit Jesus noch mehr gehen. Jesus entdecken, das finde ich sehr spannend. Und das geht mir immer wieder so beim Lesen der Bibel, dass ich Jesus entdecke. Auch wenn ich als Pastor das von Berufswegen mache, auch wenn ich schon lange Christ bin, aber ich entdecke immer wieder Neues an Jesus. Auch nach jahrelangem Bibellesen. Ich entdecke Neues an Jesus. Ich verstehe ihn besser. Manchmal verstehe ich ihn auch gar nicht. Aber niemand kann von sich behaupten, komplett Jesus zu verstehen, oder? Das wäre doch anmaßend, überheblich, vielleicht sogar arrogant. Ach, Jesus, den kenne ich, den verstehe ich ja total. Den habe ich in der Hosentasche, den habe ich im Griff. Vielleicht haben die Jünger das manchmal gedacht, sie verstehen Jesus und wissen, was da alles kommt. Und haben ihn doch nicht verstanden, waren überrascht. Sie haben ihn falsch gedeutet, sie haben falsch gelegen. Sie waren überrascht, wie Jesus dann handelt und reagiert. Und sie mussten ihn ganz neu entdecken und haben dann eine Menge gelernt und vielen Menschen davon erzählt. Sie fingen an, es aufzuschreiben. Wie bin ich froh, dass wir 4 Evangelien haben. Aber nicht mal die schaffen es zu 100%, Jesus komplett zu beschreiben. Jesus ist einfach noch größer. Aber es sind 4 wunderbare Versuche der Berichterstattung, der Erlebnisse und Begebenheiten. Und ich habe einen Text ausgesucht aus dem Johannesevangelium, der auch nur im Johannesevangelium steht, warum auch immer. Also da kann man verschiedene Meinungen dazu haben. Und den meisten von uns ist dieser Text sehr bekannt, so dass wir das Ende vielleicht sogar schon kennen. Die Lazarus-Geschichte. Und denken dann, ja klar, kenne ich. Lazarus, krank, tot, lebendig. So, nächstes Lied bitte. War es das schon? Vielleicht geht ihr mit mir gemeinsam auf Spurensuche, auf Entdeckungsreise. Der Text ist so sehr bekannt, dass ich gedacht habe, ich mache mal 3 Predigten daraus. Heute der erste Teil, der Lazarus-Effekt. Predigtreihe Teil 1. Lazarus-Effekt? In der Medizin bezeichnet man mit dem Lazarus-Effekt das Wiederauftreten von Lebenszeichen nach einer scheinbar erfolglosen Reanimation. Der Lazarus-Effekt. Erst tot, dann lebendig. Vielleicht wird die Geschichte des Lazarus einen Effekt in uns auslösen. Vielleicht einen Lazarus-Effekt. Ich bin gespannt. Vielleicht wird Jesus dich ganz neu begeistern. würde ich als Lazarus-Effekt beschreiben. Und so lese ich uns mal die ersten Verse des Textes aus Johannes 11, aus der Basisbibel. Ein Mann war schwer krank. Lazarus aus Bethanien. Das ist das Dorf, in dem Maria und ihre Schwester Martha lebten. Maria war es, die Jesus später mit Öl gesalbt und mit ihren Haaren seine Füße abgetrocknet hat. Der kranke Lazarus war ihr Bruder. Die Schwestern ließen Jesus die Nachricht zukommen: Herr, sieh doch, der, den du lieb hast, ist krank. Als Jesus das hörte, sagte er: Diese Krankheit führt nicht zum Tod. Sie soll vielmehr die Herrlichkeit Gottes zeigen, denn durch sie soll die Herrlichkeit von Gottes Sohn sichtbar werden. Jesus liebte Martha und ihre Schwester und auch Lazarus. Nun wusste Jesus, dass Lazarus krank war. Er blieb noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Dann sagte er zu den Jüngern: Lasst uns wieder nach Judäa gehen. Die Jünger erwiderten: Rabbi, vor kurzem wollten die Leute in Judäa dich steinigen und du willst wieder dorthin gehen? Jesus antwortete: Hat der Tag nicht 12 Stunden? Wer bei Tag umhergeht, stolpert nicht, denn er sieht das Licht der Welt. Wer aber bei Nacht umhergeht, stolpert, denn er hat kein Licht bei sich. Nachdem er dies zu den Jüngern gesagt hatte, fuhr er fort: Unser Freund Lazarus ist eingeschlafen, aber ich gehe hin, um ihn aufzuwecken. Da sagten die Jünger zu ihm: Herr, wenn er schläft, wird er wieder gesund werden. Jesus hatte aber über den Tod des Lazarus gesprochen. Die Jünger dagegen meinten, es gehe um den gewöhnlichen Schlaf. Da sagte Jesus ganz offen zu ihnen: Lazarus ist gestorben. Und ich freue mich für euch, dass ich nicht bei ihm war. Denn dadurch werdet ihr zum Glauben kommen. Also lasst uns jetzt zu ihm gehen. Thomas, der auch Zwilling genannt wird, sagte zu den anderen Jüngern: Lasst uns mit Jesus gehen, um mit ihm zu sterben. In meiner Predigt heute geht es um Loslassen, um Vertrauen und um Mitfühlen. Der erste Punkt: Loslassen. Ihr kennt sicherlich Berufsgruppen, über die Witze gemacht werden. Viele Witze. Zum Beispiel Lehrerinnen und Lehrer. Lehrerwitze kennt man. Oder über Pfarrer oder Pastoren gibt's Witze. Aber es gibt auch viele Witze über Ärzte. Warum ist das so, habe ich mich gefragt. Warum gibt es so viele Witze über Ärzte? So ein Arztbesuch, der ist meistens mit großer Anspannung verbunden. Wird der Arzt mich ernst nehmen? Wird er mir zuhören? Wird er mich verstehen? Wird er mir helfen? Kann ich alles richtig beschreiben? Habe ich nichts vergessen? Und viele Witze beginnen mit der Phrase: Kommt ein Mann zum Arzt? Kommt ein Mann zum Arzt? Und da stecken auf der einen Seite so große Erwartungen und Befürchtungen auf der Seite des Patienten drin. Und man will vielleicht so gerne drüber lachen, um den Druck rauszunehmen, um für das unaussprechliche Worte zu finden: Kommt ein Mann zum Arzt? Auf der anderen Seite haben Ärzte auch mit intimen Körperzonen zu tun. Da geht es um Krankheit, es geht um Alter und es geht um Tod. Keine schönen Themen, darüber spricht man vielleicht nicht so gerne. Aber wenn man drüber lachen kann, dann das Überraschende nimmt das Schwere raus. Man schafft sich Erleichterung über das Lachen. Kommt ein Mann zum Arzt. Muss ich jetzt einen loswerden?
Klar.
Ja, klar, okay. Kommt ein Mann zum Arzt, sagt: Herr Doktor, wenn ich hier auf den Oberarm drücke, tut's weh. Wenn ich auf den Bauch drücke, tut's weh. Und drücke ich auf den großen Fußzeh, dann tut's auch weh. Was habe ich denn? Sagt der Arzt: Ist doch klar, Ihr Zeigefinger ist gebrochen. Ja, einer musste raus. Warum erkläre ich das? Lazarus ist krank. Das ist erstmal nicht zum Lachen. Das ist ernst, todernst. Aber was danach passiert, das ist zum Schmunzeln. Das ist zum Wundern, das ist zum Kopfschütteln, was dann passiert. Manchmal so wie bei den Arztwitzen. Man könnte meinen, an manchen Stellen der Bibeltext sei scherzhaft gemeint. Was meine ich? So wie Jesus reagiert, so wie Jesus und die Jünger sich missverstehen, so wie der Thomas nachher reagiert. In meiner Predigtvorbereitung dieser Woche, da musste ich mehrmals schmunzeln, hatte ein Lächeln im Gesicht und hatte gedacht, das ist ja komisch, wie witzig. Und musste daran denken, kommt ein Mann zum Arzt. 4 Personen werden beschrieben, eine Beziehung von 4 Personen. Man könnte sie als Freunde bezeichnen. Jesus und die 3 bethanischen Geschwister. Maria, Martha und Lazarus. Sie kennen sich. Jesus hat sie schon besucht, hat ihre Gastfreundschaft genossen. Er hat vom Reich Gottes erzählt. Maria ist diejenige, die Jesus einige Zeit später salben wird und seine Füße mit ihren Haaren trocknen wird. Johannes, der diesen Text schreibt, Johannes 11, da befinden wir uns ja, setzt dieses Wissen voraus, dass es schon erzählt worden ist. Aber diese freundschaftliche Beziehung ist eines Tages durch die Nachricht betrübt, dass Lazarus krank ist, schwer krank. Wir brauchen Hilfe. Man konnte nicht einfach mal so zum Arzt gehen damals. Das war einfach nicht so möglich. Jesus, Lazarus, den du lieb hast, der ist krank. Komm, als Freund, als Helfer, als Beistand. Und als Jesus das hörte, sagte er, Vers 4, diese Krankheit führt nicht zum Tod. Sie soll vielmehr die Herrlichkeit Gottes zeigen. Denn durch sie soll die Herrlichkeit von Gottes Sohn sichtbar werden. Und ich merke, es geht um ein Loslassen. Loslassen von dem, was man an Erwartungen erst einmal hat. Jesus hat vielleicht was ganz anderes vor. Und an 5 Stellen im Text kommt das Wort krank oder Krankheit vor. Selten so eine Häufung gesehen. Da heißt es, da gibt es jemanden, der krank ist. Doppelpunkt Lazarus. Da heißt es, übrigens, Lazarus ist krank. Dann heißt es, der, den Jesus lieb hatte, der ist krank. Auf der einen Seite ist es ja was ganz Normales. Jeder wird mal krank. Früher oder später, über kurze oder lange Zeit, das passiert, das ist völlig normal. Aber hier im Text wird das so stark erwähnt, dass eine Dringlichkeit ausgedrückt wird. Er ist krank. Also er ist wirklich sehr, sehr krank. Er ist so krank, dass er 2 Tage später stirbt. Was hatte Lazarus für eine Krankheit? Wissen wir nicht. Keine Ahnung, kein Wort zu finden, nichts. Loslassen. Vielleicht müssen wir auch unsere Vorstellungen über Krankheit und Kranksein loslassen. Jesus heilt nicht jede Krankheit, während er unterwegs ist. Nicht jeden Kranken. Auch heute noch werden Christen krank. Und da denkt der eine oder die andere vielleicht sogar, ich darf doch als Christ nicht krank sein. Dann hat mich ja Jesus nicht geheilt. Habe ich zu wenig Glauben gehabt, dass ich jetzt krank bin? Bin ich schuldig geworden, dass ich jetzt krank bin? Oh nein, ich bin schuld daran. Manche Christen stürzen in Glaubenskrisen, wenn sie krank sind. Und dann gibt es große Heiler, die versprechen vieles und sterben selbst an Krebs oder Altersgebrechen. Andere bauen Druck auf und sagen, du wirst auf jeden Fall gesund, sei geheilt. Und wenn nicht, dann stimmt was mit deinem Glauben nicht. Alles schon erlebt. Klar, Gott kann heute noch heilen. Er macht das, wenn es sein Wille ist. Aber es ist nicht der Normalfall. Ich sehe jeden Montagmorgen im Büro die lange Schlange an der gegenüberliegenden Arztpraxis. Und da mag der Arzt Christ sein oder nicht, die meisten verlassen die Praxis wieder als Kranke. Jesus macht keine falschen Versprechungen. Und er nimmt die Krankheit hier erstmal zur Kenntnis. Lazarus ist krank. Okay, habe ich gehört. Lass uns noch mal ein bisschen am Jordanufer chillen, Fische fangen, mal grillen, ausruhen. am Lagerfeuer sitzen und quatschen. Das alles steht nicht im Bibeltext, aber in meiner Fantasie ergänze ich das. So irgendwo so zwischen den Zeilen. Im Hintergrund ist eine Menge passiert. Lazarus ist krank. Oh nein, mein Bruder ist krank. Warum lässt Gott das zu? Jesus, greif ein, hilf du. Und ich denke vom Bibeltext her, warum macht er nichts? Wo bleibt Jesus? Warum kommt er denn nicht? Warum wartet Jesus denn jetzt erstmal ab, bis er stirbt? Also Lazarus stirbt und dann geht er hin. Loslassen. Meine Vorstellungen loslassen, meine Erwartungen loslassen. Zweiter Punkt. Vertrauen. Vertrauen. Ein alter Baptistenprediger, Charles Haddon Spurgeon, hat mal gesagt, Gottes Zug hat keine Verspätung. Er kannte die Deutsche Bahn noch nicht mit ihren Verspätungen. Gottes Zug hat keine Verspätung. Gottes Zeitplan ist genau richtig. Das kann ich bestätigen. Gottes Zeitplan ist gut und richtig. 2022, da prüfte ich, ob der Weg zur EFG Oberramstadt der Weg Gottes sein könnte, um für mich als Pastor von Nordrhein-Westfalen nach Hessen zu wechseln. Denn wir würden ja einiges aufgeben. Zwei Arbeitsstellen aufgeben, ein Pastorenhaus aufgeben, Kinder, die in Nordrhein-Westfalen bleiben würden, alles aufgeben. Und dazu die Unsicherheit. Wird die Finanzierung in einer kleinen Gemeinde klappen? Wird die Gemeinde das Gehalt einer vollen Pastorenstelle aufbringen können? Wie sind die Hessen so? Und die Hinzugezogenen? Finden wir ein neues Zuhause? Werden sich unsere Tiere wohlfühlen? Werden wir den Kontakt zu unseren Jungs weiter aufrechterhalten können? Und am Montag war der 1000. Tag in Oberramstadt. Und habe ich ein bisschen zurückgeschaut. So lange bin ich nun Pastor hier in Oberramstadt. Mehr als 2,5 Jahre. Und ich merke auf der einen Seite, ich bin Gott so dankbar für seinen Zeitplan. Für mich war es der Eindruck, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Aber zum anderen, und das gebe ich ehrlich zu, manchmal fehlt mir die Geduld. Das eine oder andere würde ich gerne schneller und früher umsetzen und merke einfach, Gott hat seinen Zeitplan. Gottes Zug hat keine Verspätung. Manches braucht einfach auch mehr Zeit. Gott macht das schon. Und so lerne ich immer wieder dazu, auch nach fast 70 Predigten hier in Oberramstadt. Und ich weiß, Gott hat Geduld mit mir. Und das kann ich von ihm lernen. Gott hat Geduld mit mir, mit dir, mit uns allen. Und ich will ihm vertrauen, mehr vertrauen. Gott hat Geduld mit uns Menschen, die wir oft so ungeduldig sind, so wie ich. Oder die in Dingen drin hängen, aus denen sie nicht rauskommen. Vielleicht steckst du in einem Arbeitsverhältnis, das dich kaputt macht. Und du schaffst den Absprung einfach nicht. Gottes Zug hat keine Verspätung. Vertrau ihm. Vielleicht willst du aus einem suchthaften Verhalten raus und schaffst es nicht. Bist verzweifelt, siehst keinen Ausweg mehr. Jesus hat einen Zeitplan, der genau passt. Er wird dir helfen. Vertraust du ihm? Spurgeon sagt, Gott wird sich zur rechten Stunde erheben. Er wird aufstehen, wenn es am meisten seiner Ehre dient. Dann passiert das große Wunder. Jesus sieht den Kranken, er hat ihn im Blick. Die Jünger nicht. Sie wittern nur die Gefahr. Jesus, wenn du jetzt nach Judäa zurückgehen willst, bitte nicht. Ihnen steckt noch der Schreck in den Gliedern. Da wurde kurz vorher, Jesus versucht, sie wollten ihn steinigen. Sie konnten nur fliehen. Das steckt ihnen noch in den Gliedern drin. Und Jesus macht deutlich, am Tag stößt man sich nicht. Da sieht man, Da ist das Licht. Er ist das Licht. Er ist bei ihnen. Er zeigt ihnen den Weg. Er beschützt sie. Und es wird nichts passieren, was nicht in Gottes Zeitplan ist. Das sagt Jesus im Text. Der Tag hat 12 Stunden, da ist es hell. Das ist seine Zeit. Er ist dabei. Das ist nur eine kurze Zeit, nur so 12 Stunden, also übertragen. Und diese Zeit sollen sie nutzen, die Zeit des Tages. Aber somit wird auch deutlich, Jesus geht ja trotzdem zurück nach Judäa, Richtung Jerusalem, Bethanien, kurz vor Jerusalem. Da wird es gefährlicher für ihn. Jesus riskiert sein Leben für Lazarus. Jesus riskiert sein Leben für Lazarus. Und dieses Kapitel Johannes 11, diese Geschichte, dieser Lazarus-Effekt, das ist das größte Wunder im Neuen Testament. Denn Lazarus wird nicht geheilt. Ich spoiler schon mal. Er wird als Leiche aus dem Grab gerufen. An Menschen ist es das größte Wunder, was da passiert. Und was passiert nach diesem Wunder? Es führt in die Passion. Dieses Wunder führt zur Passion. Danach kommen die Gewitterwolken ganz stark zusammen. Es zieht ein Sturm auf, übertragen, nach diesem Wunder, das sich dann herumsprechen wird. Dieses Wunder führt zum Leiden in Jerusalem. Diese Liebestat bringt Jesus ans Kreuz. Ich habe ein ganz tolles Zitat gefunden von Emanuel Hirsch, einem evangelischen Theologen, der sagt: Die Lebensspende des Lebensspenders bringt ihm den Tod. Und sein Tod aber ist seine Lebensspende an die Menschheit. Jesus ist der Lebensspender. Und er spendet sein Leben. Die Lebensspende des Lebensspenders bringt ihm den Tod. Am Kreuz stirbt er. Aber sein Tod ist seine Lebensspende an die Menschheit, an uns. Ewiges Leben. Ein faszinierendes Zitat. Drittens, mitfühlen. Mitfühlen. Der Text hat ja viel mit Krankheit zu tun. Schon ein bisschen was dazu gesagt. Vielleicht können wir auch ganz neu über Krankheit denken, wenn wir fragen: Herr, wozu und nicht warum? Wozu? Wozu dient diese Krankheit? Jesus gibt der Krankheit ein Ziel in Vers 4. Diese Krankheit führt nicht zum Tod. Sie soll vielmehr die Herrlichkeit Gottes zeigen, denn durch sie soll die Herrlichkeit von Gottes Sohn sichtbar werden. Und einige Verse später, Vers 40, heißt es: Du wirst dadurch die Herrlichkeit Gottes sehen. Wer weiß, was Gott mit dir vorhat? Vielleicht begegnest du, wenn du krank bist, wenn du zum Arzt musst, in der Arztpraxis, im Krankenhaus oder beim Pflegedienst einem Menschen, den Gott dir zeigt. Und dann kann der Auftrag sein, mitfühlen, dich hineinfühlen in den anderen Menschen. Was ist die Situation? Und du merkst auf einmal, hier bin ich richtig. Wäre ich nicht krank, wäre ich ihm oder ihr nicht begegnet. Du kannst ins Gespräch kommen, vielleicht sogar von deinem Glauben erzählen. Ich habe immer wieder von Christen gehört, dass die Zeit ihres Krankenhausaufenthalts für sie mit die missionarischste Zeit war, die sie erlebt haben. Auf einmal hatten sie mit so vielen Menschen zu tun und so intime Begegnungen, so persönliche Gespräche, und sie konnten von ihrem Glauben erzählen, nicht aufgedrückt, nicht aufgepfropft irgendwo unnatürlich, sondern es hat sich ganz natürlich ergeben. Gottes Zug hat keine Verspätung. Jesus reagiert ja nicht sofort. Und das ist keine Lieblosigkeit, denn er liebt Lazarus, er liebt die Schwestern Maria und Martha mit der göttlichen Liebe, mit der Agape-Liebe. Aber er scheint uns erstmal gleichgültig. Denn was will Jesus demonstrieren? Dass wir ihm vertrauen sollen, dass wir mitfühlen sollen? Er will mehr als nur in Anführungszeichen einen Kranken heilen. Er will einen Toten lebendig machen. Er will zeigen, dass er den Tod besiegt. Und das ist schon ein Hinweis auf die Auferstehung. Vers 25 kommt nächste Woche ausführlicher, sagt er, ich bin die Auferstehung und das Leben. Was ist mir noch im Text aufgefallen? Die Kommunikation in diesem Text ist voller Missverständnisse. Da könnte man viele Witze über Kommunikation erzählen, aber lass ich mal. Jesus erzählt vom Einschlafen als Tod und die Jünger verstehen Einschlafen als, naja, so ein Gesundheitsschlaf. So wie Hühnersuppe und mal irgendwie kalte Wickel, keine Ahnung. Dem geht's doch dann bestimmt wieder besser. Sie missverstehen sich. Und hat nicht Jesus auch gesagt, dass er sich über den Tod seines Freundes freut? Da war doch was Komisches vorhin im Text, oder? Und ich freue mich für euch, dass ich nicht bei ihm war. Und dadurch werdet ihr zum Glauben kommen, aber lasst uns jetzt zu ihm gehen. Diese in Teilen so witzig beginnende Begebenheit, voller Missverständnisse und überraschenden Wendungen, wird jetzt zum größten Wunder für seine Jünger. Darauf freut sich Jesus. Und darüber freut sich Jesus. Diese Auswirkung auf den Glauben der Jünger, dass sie ganz anders denken und mitfühlen können. Viele Tränen werden noch folgen, auch bei Jesus. Der Missverständnisse nicht genug, taucht auch noch Thomas auf. Thomas, der Zwilling genannt wird. Der Zweifler, der einmal von den Wundmalen von Jesus überzeugt werden muss. Lasst uns mit Jesus gehen, und um mit ihm zu sterben. Ist er lebensmüde, dass er vom Tode spricht? Oder ist er eine treue Seele, dass er überall dorthin mitgeht, wo Jesus ist? Dass er ihm überall hin folgt, auch wenn es in den Tod gehen sollte? Vielleicht ist er einer, der ganz treu an der Seite von Jesus steht, ganz eng mit Jesus mitfühlen kann. Und so schließt der erste Teil der Predigtreihe. Es geht um Krankheit, um Sterben, um Tod und das Loslassen lernen. Aber es geht auch um eine konkrete Hoffnung und den Zeitplan Gottes, Vertrauen lernen. Es geht um Verzweiflung, Trost und Hoffnung, mitfühlen lernen. Die Lebensspende des Lebensspenders bringt ihm den Tod. Sein Tod aber ist seine Lebensspende an die Menschheit. Wir werden gleich das Abendmahl miteinander feiern. Und das ist vielleicht auch eine gute Vorbereitung darauf. Denn Jesus ist es, der mich begeistert mit seiner Liebe zu den Menschen, mit seiner Hingabe. Dieser Lazarus ist ihm wichtig. Wir sind ihm wichtig. Sein Tod ist eine Lebensspende für uns. Ein Leben, das von Vergebung geprägt ist, erfülltes Leben, ewiges Leben. Und das können wir gleich umsetzen beim Feiern des Abendmahls. Dieser Jesus begeistert mich und ich freue mich auf das Abendmahl. Almut wird uns gleich dazu hinführen und uns einige einleitende Worte sagen. Amen.